In der heutigen Folge ziehen wir Börsen-Halbjahresbilanz. Außerdem blicken wir auf die Win-Now-Strategie des größten Sportartikelherstellers der Welt. Zudem gibt es möglicherweise Konkurrenz für Netflix und Amazon Prime aus Deutschland.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
Marco Sutrop
und René Aguilar.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, wir haben den 1. Juli, René, das erste halbe Jahr ist um und wir schauen mal auf die vergangene Börsenwoche, aber gleich ziehen wir auch mal Halbjahresbilanz, aber zunächst mal Blick auf die vergangene Woche, die wirklich eine sehr, sehr starke Börsenwoche gewesen ist. Der DAX gewinnt 2,92% hinzu, liegt jetzt heute Morgen bei knapp 24.000 Punkten, also ringt so mit der Marke, und in den USA sind die Indizes im US-Dollar gerechnet sogar noch etwas stärker gelaufen. Der S&P 500 knapp 3,5%. Der Nasdaq 100 hat sogar etwas über 4% gemacht.
Dann muss es auch in US-Dollar berechnen, ne? Weil genau. Auf Euro-Basis natürlich irgendwo diese 10-12%, die wir im laufenden Jahr drin haben, die würden das Ergebnis kaputt machen. Ne?
Ja, ich gehe gleich auch nochmal darauf ein. Alleine in der letzten Woche hat der Euro noch wieder 1,7% gegenüber dem US-Dollar gewonnen. Und die müsste man tatsächlich bei diesen Zahlen, also ich nehme jetzt den Nasdaq mit 4%, wenn man ihn in den Euro rechnen würde, nochmal abziehen, dann wären es auch nur 2,3% in dem Moment. Ja. Du hast, glaube ich, noch ein paar volkswirtschaftliche Daten,
genau, passt vielleicht ganz gut,
die auch unter anderem gestern gekommen sind, hier aus Deutschland.
Genau, richtig. Ich starte hier in Europa, genauer gesagt in Deutschland, fange aber erst mit dem IFO-Geschäftsklimaindex an, der in der letzten Woche bekannt gegeben wurde. Und da ist die Stimmung, hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft weiterhin verbessert. Der IFO-Geschäftsklimaindex stieg im Juni zum sechsten Mal in Folge auf 88,4 Punkte, den höchsten Stand seit Mai 2024. Passt auch, glaube ich, zu dem, was du gerade gesagt hast mit den Indexständen. Da kann man da auch ein Stück weit ablesen. Besonders die Erwartungen für die Zukunft haben sich aufgehellt und vor allem im Dienstleistungssektor. Man sagt, man hat das Konjunkturtief irgendwo überwunden, auch dank der EZB-Zinssenkung und dem milliardenschweren Finanzpaket der Bundesregierung. Risiken bleiben dennoch irgendwo bestehen, etwa durch den Nahostkonflikt oder mögliche neue US-Strafzölle jetzt ab Juli. Das wird ein Thema sein, glaube ich, was uns dann auch in den nächsten Tagen und Wochen begleiten wird. Kommen wir kurz zu den Verbraucherpreisen. Genau, die wurden gestern bekannt gegeben. Die Inflation in Deutschland ist im Juni überraschend gesunken. Die Verbraucherpreise lagen nur noch bei 2% über dem Vorjahresniveau, weniger als erwartet. Grund dafür sind vor allem sinkende Energiepreise, während Lebensmittel etwas teurer wurden. Der Nahostkonflikt blieb bisher ohne spürbare Auswirkungen auf die Energiepreise. Vielleicht einmal kurz, der vorige Wert bei der Inflation war 2,1%. Erwartet wurde eine leichte Steigerung. Von daher wurden jetzt die Ergebnisse positiv aufgenommen. Ein Blick in die USA. Die US-Wirtschaft ist im ersten Quartal 2025 stärker geschrumpft als erwartet. Das BIP sank um 0,5%. Gründe dafür schwache Konsumausgaben und rückläufige Exporte. Experten machen erste Auswirkungen von Präsident Trumps Zollpolitik dafür verantwortlich. Die Notenbank zeigt sich dann vielleicht jetzt ein bisschen besorgter um dieses sinkende Verbrauchervertrauen und beobachtet die Lage natürlich weiterhin mit Argusaugen.
Ich habe dazu vielleicht auch noch eine Info, René. Also du sagtest gerade die BIP-Zahlen, die ja überraschend ausgefallen sind mit minus 0,5%. 0,2 wurden, glaube ich, erwartet, richtig, oder minus 0,2. Macht sich auch direkt bei den Zinsen bemerkbar. Ja. Die Zehnjährigen, über die wir die letzten Wochen, also die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen in den USA, sind jetzt bei 4,2%. Ja. Haben wir letzte Woche oft drüber gesprochen. Ganz haben immer so mit der 4,5%-Marke gerungen. Sind jetzt relativ deutlich von dem Stand zurückgekommen.
Passt dazu, was ich jetzt dann, letzte Teilsatz, den ich hier noch als Notiz drin stehen hatte, dass dann halt die Notenbank jetzt dann auch genau darauf achtet, mögliche Zinssenkungen dann in Betracht zieht. Ja. Weiterhin erwartet man eher keine Zinssenkung für Juli, sondern eher in Richtung September dann die ersten Zinssenkungen in den USA. Aber da wird weiter auf Datenlage geachtet. Ganz kurzer Blick nochmal nach China. Dort wurden Konjunkturzahlen ebenfalls bekannt gegeben und Chinas Industrieproduktion bleibt weiter unter Druck. Der Einkaufsmanager Index stieg im Juni zwar leicht auf 49,7 Punkte, liegt damit aber den dritten Monat in Folge unter der Wachstumsmarke von 50. Also vielleicht auch da nochmal eher mal zwar gestiegen, aber eher negative Vorzeichen aus China. Das soll es aber dann ja mit dem globalen Rundumflug einmal gewesen sein, Marco. Ja. Du schließt den Rückblick, hast ja gerade schon mal Blick auf die Zinsen gesprochen, Gold, Bitcoin etc. fehlt noch.
Ne? Genau, schauen wir auch nochmal eben drauf, Risk-Off-Modus, du sagtest es gerade, bedeutet Gold verliert letzte Woche fast 3%, steht aber immer noch bei sehr, sehr starken 3.328 Dollar.
Vielleicht auch mal eine gesunde Konsolidierung. Ne?
Ja, im laufenden Jahr. Die Zahlen nochmal rausgesucht, also man kann jetzt Halbjahresbilanz ziehen, über 26% zugelegt im US-Dollar, also das ist schon enorm. Bitcoin letzte Woche 3,4% knapp nochmal zugelegt, ist bei knapp 107.000 Dollar, ein Bitcoin aktuell.
Hält sich auch also unheimlich stabil, ne?
Insgesamt eine sehr, sehr starke Woche an den Kapitalmärkten, du sagtest es, nachlassende Sorgen, Nahostkonflikt, gute volkswirtschaftliche Daten, der NATO-Gipfel lief auch relativ harmonisch. Also so ist es eine gute Woche.
Steht ein bisschen Risk off, ne?
Überall. Absolut, kann man so sagen. Und ja, schauen wir mal einmal aufs erste Halbjahr. Du hattest eben auch Währung schon mal genannt, vielleicht starten wir damit. Der Euro hat jetzt gegenüber dem US-Dollar fast 14% dieses Jahr gewonnen. Also der Dollar ist schwächer geworden, unter anderem durch Trump natürlich, der auch so ein bisschen Vertrauen in den Währungsraum USA zerstört hat. Aber ist natürlich schon eine Kennzahl, gerade auch für exportierende Unternehmen, weil Dinge, die in die USA geliefert werden, aus dortiger Sicht natürlich 14% teurer geworden sind.
Ja, und auch wenn wir auf Aktienperformances schauen, das muss man schon auch einwerten. Ne? Sonst schlabbern war das Thema häufig ja. Dass wir irgendwo auch sagen, steht über allem Kurs, schlägt Währung. Aber in diesem Jahr ist es tatsächlich ein Faktor. Ne?
Nasdaq hat im laufenden Jahr 8% gemacht, ein S&P 500 ungefähr 5,5% in US-Dollar. Aber als Euro-Investor muss man eben diese 14% gegenrechnen. Und dann sind es relativ deutliche Minuszahlen, die dort stehen. Ein DAX mit 20% auch gut gelaufen. Gold, sagte ich, mit fast oder etwas über 26% hat die Krone wie im letzten Jahr auch dieses Jahr bislang wieder auf. Bitcoin liegt im ersten Halbjahr bei 14%. Aber das soweit mal kurz. Ja, Halbjahresbilanz. Wir schauen auf die Unternehmen.
Genau.
René, konkret USA starten wir heute.
Genau, es geht mit Nike los. Es geht in den Bereich des Sports. Also Nike hat in der letzten Woche Zahlen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres bekannt gegeben. Ja, und diese waren, ich sag mal, interessant. Also Nike hat im vierten Quartal 2024/25 einen Umsatz von 11,1 Milliarden US-Dollar erzielt. 11% weniger als im Vorjahr. Aber besser als erwartet. Die Bruttomarge fiel auf 40,3%. Der Gewinn pro Aktie sank auf 14 Cent, übertraf aber auch da die Prognosen. Und fürs nächste Quartal rechnet Nike mit einem weiteren Umsatzrückgang und sinkender Marge. Und dennoch sieht der seit Oktober 2024 im Amt stehende neue CEO Elliott Hill erste Erfolge der Win-Now-Strategie. Also was versteht man unter der Win-Now-Strategie? Die Win-Now-Strategie von Nike ist ein kurzfristig ausgerichtetes Maßnahmenpaket, das darauf abzielt, sofortige Verbesserungen in Umsatz, Effizienz und Markenstärke zu erzielen. Kernelemente, Fokus auf Kernprodukte, stärkere Zusammenarbeit mit dem stationären Handel, Kosteneinsparungen, gezieltes Marketing und eine Sportoffensive in den Kernsportarten. Diese Strategie ist eine Reaktion auf sinkende Umsätze, vor allem in China und den verschärften Wettbewerb im Sportartikelmarkt. Konkrete Beispiele sind auch schon zu sehen. Also Nike hat im Juni 2025 ein Breaking Four-Event in Paris veranstaltet, bei dem die kenianische Weltklasse-Läuferin Kip Yegung, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ihren eigenen Meilen-Weltrekord lief und ausgestattet mit Prototypen wie dem neuartigen Flyweb Sport BH und innovativer Rennbekleidung. Also machen da richtig Werbung. Dann wurde bekannt gegeben, Exklusivpartnerschaft mit der NFL um 10 Jahre zu verlängern. Also man bleibt offizieller Ausrüster der 32 Teams. Das soll natürlich dazu führen, dass man auch dort im wichtigen US-Markt weiter Popularität erlangt, beziehungsweise auch da zu sehen ist. Dann wurde der Vertrag mit Atletico Madrid bis 2035 verlängert und das jährliche Sponsoring-Volumen hat sich fast verdoppelt. Ja, nochmal eine Kooperation mit Kim Kardashian und einer Activewear-Linie, die jetzt für 2026 an den Start gehen soll. Und zu guter Letzt beim Super Bowl 2025 meldete sich Nike nach fast 30 Jahren mit einem Werbespot zurück, mit Fokus auf prominente Athletinnen vor allem. Also
Mussten, glaube ich, zukünftig auch das DFB-Team aus oder machen es schon? Das? Ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube zukünftig. Im Moment ist auch Adidas.
Ne? Passt genau alles dazu, zu dieser Sportoffensive zu dieser Win-Now-Strategie. Ja. Ja, und anscheinend trägt diese Strategie auch langsam Früchte hinsichtlich der Aktie. Also verschiedenste Analystenhäuser haben die Aktie nun mit Kursziel-Anhebung versehen. Ja, und hier komme ich jetzt mal zum Kursverlauf der Aktie. Mit Bekanntgabe der Zahlen konnte diese sehr, sehr stark zulegen. Ja, und das meinte ich vorhin mit diesen interessanten Zahlen, also vom Ergebnis her doch schon ernüchternd. Aber da die Erwartungen so krass gering waren, konnte die Aktie richtig durchstarten. Also in der Spitze konnte die Aktie mehr als 18% in der letzten Woche zulegen. Ja, vielleicht um das Ganze mal einzuwerten, wenn wir einen Blick einmal weiten, wird das ganze Kursdilemma dann aber auch offensichtlich. Im laufenden Jahr liegt das Papier bei minus 16% auf Euro-Basis. Wir haben gerade drüber gesprochen, auf US-Dollar-Basis, aber auch im Minus und das gegen den Trend bei minus 5%. Auf 3 Jahre und US-Dollar-Basis bei minus 27% und auf 5-Jahres-Sicht bei sehr, sehr schlappen minus 22%. Also alles irgendwo gegen den Trend. Ist der Aktienkursverlauf ernüchternd. Und da, glaube ich, muss angesetzt werden. Das versucht jetzt der neue CEO Hill mit seiner, wie gerade erwähnten, Win-Now-Strategie dann nach vorne zu heben. Ne? Marco, das soll es aber zu Nike gewesen sein. Fand ich mal ganz interessant, vielleicht auch da ein paar Praxisbeispiele mal mit reinzunehmen. Wir bleiben aber, glaube ich, im weitesten Sinne irgendwie beim Sport, ne?
Ja, wir wechseln in die Medienbranche, aber ist mit Sport auch noch eng verbunden. Gehen wir mal drauf ein. Also letzte Woche wurde bekannt, dass RTL Sky Deutschland übernehmen möchte. RTL ist wahrscheinlich den meisten bekannt, wobei, wenn ich überlege, wie oft es bei uns zu Hause noch läuft, dann ist es super wenig bis gar nicht.
Ja, bei uns auch. Maximal wird es noch gestreamt, ja. Aber da gucke ich jetzt imaginär meine Frau. Da bin ich eher nicht federführend.
Und Sky Deutschland, früher noch bekannt, also wir beide kennen es auf jeden Fall noch, René, unter Premiere. Ja. Da lief dann die Bundesliga-Konferenz und so weiter. Und ja, die beiden Unternehmen möchten sich zusammenschließen in der Form, dass RTL Sky Deutschland übernehmen möchte. Thomas Rabe, Chef von Bertelsmann und der RTL Group, hatte Anfang des Jahres auch schon mal einen größeren Deal angedeutet. Und nun ist eben bekannt, was er damit gemeint hat. Der Übernahmepreis kann bis zu 527 Millionen Euro betragen. Warum bis zu? Da gehe ich gleich nochmal kurz drauf ein. Für RTL Deutschland ist es die größte Übernahme auf jeden Fall seit der Gründung im Jahr 2000. Und insgesamt gilt die Übernahme als durchaus günstig sogar für RTL. Bertelsmann zahlt eben 150 Millionen Euro direkt in bar an den US-Medienkonzern Comcast. Zu diesem gehört Sky eben seit 2018, aus den USA entsprechend.
Da wurden, glaube ich, damals Milliardenbeträge gezahlt von Comcast. Ich weiß gar nicht, ob du die mit dabei hast.
Ja, mag sein.
Ja, deswegen ist es, glaube ich, im Vergleich relativ günstig. Ist nur ein Bruchteil des Ganzen, was damals bezahlt wurde.
Ja. Und in Abhängigkeit der weiteren Aktienentwicklung der RTL erhält dann Comcast zusätzlich bis zu 377 Millionen Euro. Wie sich das staffelt, da gehe ich gleich nochmal kurz drauf ein. Der geplante Zusammenschluss oder das geplante Zusammengehen ist auf jeden Fall ein Meilenstein für Bertelsmann, genauso wie für die europäische Medienindustrie, sagte Rabe am vergangenen Freitag. Es solle ein Gegengewicht zu den US-Giganten Netflix, Disney oder auch Prime geschaffen werden.
Ambitioniert.
Ist ambitioniert, habe ich auch im ersten Moment gedacht, ist ganz sicher auch so. Aber wenn man jetzt die Zahlen mal betrachtet, rein hier auf die Region, dann ist es halt durchaus überraschend. Also nach dem Zusammenschluss würden RTL und Sky insgesamt auf 11,5 Millionen Abonnenten kommen. In Deutschland, in Österreich und der Schweiz. Netflix hat in diesem Bereich mehr mit 16 Millionen. Prime Video auch mit 13 Millionen. Aber sie sind auch nicht so irrsinnig weit weg. Also Disney mit 7 Millionen Abonnenten. Da wäre dann Sky und RTL quasi die Nummer 3 am Markt. Ja. Aber klar, die anderen sind schon die Platzhirsche. Das Programm grundsätzlich ergänzt sich sehr, sehr gut, weil RTL ist eher so für Unterhaltung zuständig. Und du hattest es eben schon gesagt, Sky vor allem für Sport, unter anderem Spiele der ersten und zweiten Bundesliga werden übertragen. Wobei auch da hat Sky in den letzten Jahren schon das ein oder andere verloren an Unternehmen wie zum Beispiel DAZN oder auch Amazon Prime, die mittlerweile Teile der Bundesliga oder auch wesentliche Teile der Champions League
vielleicht
zeigen.
Für uns alle interessant, ich weiß nicht, hast du es gerade gesagt oder vielleicht kommt es noch, RTL möchte dann jetzt vielleicht auch ein paar Live-Spiele dann umsonst zeigen, ne? Also dann im Free-TV zeigen.
Genau.
Das sind dann so erste Maßnahmen, die auch angehen wollen dann. Ne?
Gibt es auch schon seit anderthalb Jahren, jetzt nicht im Fußball, aber so eine erste Kooperation im Bereich der Formel 1. Mhm. Das eigentlich die rechte Linie bei Sky. Aber ich glaube, 7 Rennen wurden auch bei RTL dann im Free TV gezeigt. Und über das war auch wohl so dieser erste Moment der Zusammenarbeit, über den man dann gemerkt hat,
Synergien heben,
könnte funktionieren. Genau. Ja, RTL grundsätzlich 7.500 Mitarbeiter. Umsatz im Jahr 2024 lag bei 2,7 Milliarden Euro. Leidet aber schon darunter, dass im Moment relativ zurückhaltend Werbung gebucht wird, insgesamt aufgrund der etwas konjunkturellen Flaute. Und natürlich wird auch mehr Werbung mittlerweile bei Netflix, also über die finanzierte Form, dann entsprechend gebucht als jetzt nur noch bei RTL. Sky, 2000 Beschäftigte, circa 2 Milliarden Umsatz, vor einigen Jahren auch sehr, sehr hohe Verluste immer geschrieben, also es war ja irgendwie Dauerthema. In den vergangenen 3 Jahren durch die Sanierung sollen aber laut der Sky-Chefin Dana Strong große Fortschritte gemacht worden sein. Hat aber auch zu kämpfen, muss man sagen, weil eben viele neuere Player mit am Markt sind. Früher war alles bei Premiere, mittlerweile ist es sehr, sehr gestückelt. Ist so als Zuschauer auch nicht mehr so einfach. Man weiß teilweise gar nicht mehr, wo läuft in dem Moment welches Spiel. Ansonsten, ich sagte das gerade, mit der Content-Partnerschaft über die Formel 1 hat man sich damals angenähert. Und jetzt gucken wir auf den Aktienmarkt. Die Aktien der Luxemburger RTL Group, zu der dann eben auch RTL Deutschland gehört, gewinnen in der letzten Woche knapp 20%. Also da kam die Nachricht mit dem Zusammenschluss richtig, richtig gut an. Hat auch den höchsten Tagesgewinn seit 5 Jahren gefeiert, eben mit diesen 20%. Auf Sicht von 3 Jahren 20% gemacht, ist jetzt nicht so der Knaller im Vergleich. Der DAX hat in dem Zeitraum gute 85 gemacht, aber auf 5 Jahre eine RTL mit 100%. Über dem Niveau, was ich jetzt geschätzt hätte, bei allem, was man...
Ja, genau, und diese Transformation mit dem allem, was wir jetzt auch gesagt haben, ich glaube, die findet statt. Also da sieht man gerade einen ganz guten Wandel, finde ich, vom linearen Fernsehanbieter hin zum Streaming-Giganten, Fragezeichen.
Ja. Warten wir es mal ab. Ja. Ich sagte gerade so,
vielleicht eine gute Headline für die Folge heute.
Ja. Der Kaufpreis, dass er sich noch so ein bisschen variabel gestaltet, das ist ganz interessant, wird am Kurs bemessen. Also der Kurs liegt aktuell bei 37,20 Euro und Comcast kann jederzeit innerhalb von 5 Jahren die variable Vergütung auslösen. Voraussetzung, Kurs muss über 41 Euro sein und dann ist es gestaffelt. Bei 50 Euro wären es 117 Millionen Euro, die sie bekommen und bei 70 Euro Aktienkurs 377 Millionen Euro, da ist es dann irgendwo gedeckt. Also ganz interessantes Modell nochmal und da wird dann sicherlich gerade Comcast auch sehr, sehr genau den Aktienkurs beobachten. Kartellwächter müssen noch zustimmen, aber die Unternehmen sind relativ zuversichtlich, dass es mit der Genehmigung funktionieren wird, auch um eben ein Gegengewicht zu den US-Giganten zu schaffen, hier ein Zeichen der Stärke auch aus Europa mal wieder zu senden, aber das werden wir beobachten.
Gutes Zeichen, ja.
Ja, das soweit mal einmal hier aus Deutschland.
Und René, ich zoome nochmal weiter rein, gehe in die Region, gucken einmal nach Bocholt. Es geht im Folgenden um die Flender GmbH, also kein börsennotiertes Unternehmen, dennoch aus meiner Sicht interessant genug, um hier im Podcast erwähnt zu werden. Viele von Ihnen wird Flender was sagen, großer Arbeitgeber aus unserer Region. Flender ist ein weltweit führender Hersteller von Antriebstechnik mit rund 9000 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von etwa 2 Milliarden Euro. Das Unternehmen produziert Getriebe, Kupplungen und Generatoren für Branchen wie Windenergie, Schifffahrt und Fördertechnik. Mit seiner Tochter Winergy ist Flender besonders stark im Bereich der Windkraftanlagen vertreten, ja, und legt da einen großen Wert auf das Thema Nachhaltigkeit. Also ich glaube auch einer der Hidden Champions unserer Region. Übrigens war Flender lange Jahre 100%ige Tochter der Siemens AG und wurde Ende 2020 für über 2 Milliarden Euro an die Carlyle Group verkauft. Das fand ich nochmal ganz interessant. Und warum haben wir Flender jetzt heute mit drin? Das Unternehmen hat Neuigkeiten bekannt gegeben. Das Unternehmen investiert in den Ausbau seines Service-Standorts in Elgin, Illinois, um den Support für Kunden in den USA und Kanada weiter zu verbessern. Also das neue Gebäude erweitert die Logistik- und Reparaturkapazitäten und soll den Service effizienter machen. Der Start des Betriebs ist für das erste Quartal 2026 geplant. Ja, und glaube ich, ein wichtiger Schritt, um Flenders Marktposition auch in Nordamerika nochmal weiter zu stärken. finde, ganz interessante Infos.
Sehr interessant.
Ja, welche auch zeigen, dass Unternehmen aus der Region im globalen Wettbewerb ebenfalls eine ordentliche Rolle spielen. Mal schauen, wie es dort 2026 dann auch in den Betrieb geht. Marco, das soll es aus der Region gewesen sein. Du kommst zum Ausblick.
Genau.
Relativ schmal, hast du gesagt, ne?
Ja. Gestern Inflationsdaten Deutschland, hattest du ja gerade schon gesagt, mit 2%. Heute folgen die für die Europäische Währungsunion, aber da haben die deutschen Zahlen natürlich ein hohes Gewicht, aber wird man sicherlich nochmal sehr, sehr genau betrachten. Und dann, was noch interessant ist, in dieser Woche die ADP-Beschäftigungsänderung am morgigen Mittwoch für die USA und dann folgt am Donnerstag der Arbeitsmarktbericht.
Ungewöhnlich Donnerstag, ne?
Ja, hat mich auch gewundert, ist eigentlich ja immer am Freitag, aber hier laut DZ-Bank.
Freitag ist Feiertag in den USA.
Ah, guck mal, ja, dann liegt, hat die DZ-Bank recht mit der Angabe hier, dass es Donnerstag ist.
Unabhängigkeitstag, glaube ich, am Freitag, ja.
Na, guck mal, bist du besser im Bilde als ich, was die amerikanischen Feiertage angeht. Ja, und von der Unternehmensseite auf jeden Fall ganz ruhig, also keins der im Research der DZ-Bank befindlichen Unternehmen verkündet jetzt in der kommenden Woche Zahlen.
Aber
ab der übernächsten
dann
Woche, ne, wird es dann wieder richtig losgehen. Ja, dann wird zum zweiten Quartal berichtet. Jetzt haben wir nochmal eine ruhigere Woche. Ist ja auch nicht schlimm. Ja, aber das war es dann auch schon für diese Woche. Wir danken Ihnen fürs Zuhören.
Genau. Abonnieren Feedback. Sie uns weiterhin Feedback, Marco, an podcast@ferryprivatebanking.de.
Genau.
Empfehlen Sie uns gerne weiter und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Woche.
Gute Woche
und
Ihnen.
Genießen Sie das schöne Wetter.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.